Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast mit Elisabeth Reinhold.
Ja, hallo und moin aus dem Ostseestadion. Und der Countdown läuft. Nicht mehr lange, dann geht die Saison endlich wieder los. Die neue Saison. Und wie könnten wir uns denn besser einstimmen als mit dem Cheftrainer höchstpersönlich? Moin, Daniel Brinkmann.
Moin, hallo.
Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Freue mich jetzt, dass wir so langsam in Richtung Saisonstart schauen. Ein paar Tage sind es jetzt nur noch und immer schön, so eine Vorbereitung zu spielen. Aber man freut sich dann, wenn es dann richtig losgeht.
Ist dann wirklich so, dass man sagt, jetzt wird's auch Zeit, jetzt reicht's langsam?
Ja, klar. Irgendwo nutzt man die Zeit, glaube ich, optimal, um sich kennenzulernen, um viele Themen durchzuarbeiten, aber am Ende spielen wir alle dafür Fußball, um vor Fans zu spielen, um Punkte zu spielen, eine Tabelle zu sehen und deswegen ist auch gut, dass so eine Vorbereitung irgendwo endlich ist.
Jetzt gerade in der Vorbereitung, wie sieht denn da so ein typischer Tag bei dir aus? Erzähl mal so, wann stehst du auf, wann geht's los? Unterscheidet sich das schon zum normalen Spielbetrieb dann nachher?
Nein, also das eigentlich nicht. Ich habe immer so meine gleichen oder ähnliche Abläufe. Es gibt so ein, zwei Tage die Woche, da lasse ich es ein bisschen ruhiger angehen. Da gucke ich mal, dass ich mal eine Stunde länger schlafe. Mhm. So der Alltag sieht dann eher so aus, so 5, 6 Tage die Woche, dass ich morgens so gegen 7 Uhr aufstehe, ein bisschen Sport mache. Und dass wir dann so gegen 8:30 Uhr, 8:30 Uhr spätestens im Stadion starten. Dann besprechen wir den Tag, dann gehen wir in Vorbereitung. Dann ist meistens das Training irgendwann im Nachmittagszeitraum vorbei. Dann besprechen wir noch das eine oder andere nach, gehen schon mal so ein bisschen in die Überlegung für den nächsten Tag rein. Ab und zu gibt es da noch mal ein bisschen Sport. Und dann geht es immer so gegen 18, 19 Uhr nach Hause. Das ist so eigentlich mein Tagesablauf.
Eigentlich vollgepackt in Sachen Sport, morgens dann Joggen am Strand oder was machst du da so?
Ja, kann schon vorkommen. Also ich gucke, dass ich so 2 bis 3 Mal die Woche laufen gehe und 2 bis 3 Mal die Woche ein bisschen Krafttraining mache. Ja, ist jetzt nicht mehr das, was mich total glücklich macht, weil ich lieber Fußball spielen würde oder Tennis spielen gehen würde oder irgendwie was mit mehr Action machen möchte, weil es mir einfach mehr Spaß macht. Aber Problem ist einfach, dass alles andere deutlich zeitaufwendiger ist und ja, wir wollen schon die Zeit dann hier komplett nutzen und uns um die Belange von Hansa beziehungsweise in dem Fall dann der Mannschaft kümmern.
Jetzt war ja auch gerade vor kurzem, ihr wart im Trainingslager, klar, das gehört auch mal zu so einer Vorbereitung dazu. Ihr habt viele Testspiele, 2 stehen jetzt auch noch an. Bisher habt ihr ja auch alle gewonnen. Da kann man doch als Trainer eigentlich nur zufrieden sein, oder?
Ja, mir geht es gar nicht so um die Ergebnisse, sondern mir geht es eher darum, dass ich Tendenzen sehe, wo wir uns im Laufe der Vorbereitung jetzt verbessert haben und stabiler geworden sind. Und das ist, glaube ich, für mich eine viel wichtigere Erkenntnis, weil auf die Ergebnisse haben wir in letzter Konsequenz dann keine Rücksicht genommen. Wenn man jetzt überlegt, dass wir Spieler aus Verletzung wieder aufbauen wollten, dass wir junge Spieler integriert haben, dass wir wild gemischt haben, dass wir teilweise Mannschaftsteile zusammen haben spielen lassen, die in der Form sicherlich nicht wieder zusammenspielen werden oder vorher noch nicht zusammengespielt haben. Insofern geht es mir mal eher darum, wie nimmt der Spieler die jeweilige Aufgabe an, wie viel Verständnis ist da für die Position und für die Prinzipien, nach denen wir arbeiten. Und wenn das dann gut umgesetzt wird, dann bin ich auch damit einverstanden.
Aber so auf so einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du im Allgemeinen, wenn 10 das Beste ist?
Ach, ich mag das jetzt nicht gern bewerten und da jetzt irgendwie eine Zahl aus einer Skala wählen. Ich weiß, dass das immer ein bisschen spannender dann sich anhört, aber für mich ist das nicht wichtig. Ich glaube, man darf auch mal mit gewissen Dingen zufrieden sein. Trotzdem ist es immer ein Prozess, der weitergeht und ich glaube, dass man da trotzdem versucht, sich jeden Tag zu hinterfragen und Dinge, die man vielleicht gestern hätte besser machen können, morgen besser machen möchte. Und ich glaube, das ist so, wenn man diese Denkweise hat, glaube ich zumindest daran, dass die Weiterentwicklung sowohl für einen Spieler als auch für einen Trainer oder ein anderes Mitglied bei uns im Staff einfach von Vorteil ist.
Jetzt sind ja auch wirklich viele neue Jungs auch dazugekommen. Sind die schon gut angekommen und haben die auch schon in der Art verstanden, für was Hansa steht?
Das glaube ich schon, weil wir ja auch versuchen, ihnen irgendwo so ein bisschen die Identität des Vereins zu zeigen und darzustellen. Vieles muss man aber gar nicht machen, weil manches einfach auch selbsterklärend ist. Wenn man hier zum Training kommt, wenn man hier durch die Stadt fährt, wenn man durch die Stadt geht, es ist schwer, an Hansa vorbeizuschauen hier. Mhm. Und alle wissen um die Bedeutung. Und insofern hat es relativ gut geklappt, dass wir die Spieler recht schnell integriert haben. Aus meiner Sicht hat es sowohl menschlich als auch sportlich bis jetzt problemlos funktioniert. Also ich bin da positiver Dinge.
Glaubst du aber trotzdem, dass so dieses Testspiel im Ostseestadion gegen Aston Villa und davor dieser Fan- und Familientag auch nochmal so einen großen Punkt dazu beigetragen haben, um zu sehen, wow, das ist wirklich die Wucht, von der immer alle sprechen?
Ich denke ja. War, glaube ich, ein beeindruckender Tag für alle, die das in der Form nicht kannten. Finde so einen Familientag auch super. Hm. Man muss dazu aber sagen, es war für uns jetzt auch keine optimale Spielvorbereitung, auch wenn das super wichtig ist, so ein Sommerfest zu haben. Damals, als es geplant wurde, stand der Gegner, meine ich, auch noch nicht fest. Und dann hast du natürlich schon einen super starken Gegner. Dass das Spiel dann so gut läuft, freut mich. Allerdings war die Vorbereitung jetzt, auch wenn es ein sehr schöner Tag wäre, aber mir wäre es deutlich lieber andersrum gewesen, um beispielsweise 13 Uhr spielen und ab 15, 16 Uhr dann in Richtung Sommerfest, wäre mir persönlich als Trainer so rum lieber gewesen.
Ja, das war schon, ne? Von der Planung, dann erstmal kurz Fan- und Familientag beenden, dann Stadiontore öffnen. Das war, glaube ich, auch so allgemein organisatorisch für alle, als auch für euch als Mannschaft natürlich ein vollgepackter Tag. Aber ich glaube, auch die Gäste, die haben sich ja schon wohlgefühlt. Also was ich so gehört habe, die waren auch richtig von der Gästekabine begeistert. Habt ihr da noch mal einen kurzen Schnack gehalten? Oder?
Kann ich gar nichts zu sagen, weil ich das jetzt zum ersten Mal gehört habe. Aber freut mich natürlich, wenn sich die Gäste bei uns wohlfühlen und uns dann noch ein Erfolgserlebnis hier lassen.
Bei den neuen Jungs. Du sagst immer, dir ist es wichtig, dass du die persönlich kennenlernst. Wie nimmst denn du dir die Zeit? Also machst du dir da immer einen Plan, so heute schnappe ich mir den mal und morgen den, oder kommt das alles von selbst?
Also vieles von dem mache ich einfach aus dem Gefühl heraus, weil ich glaube, dass es mir schon auch liegt, so diese Art von, ich nenne es mal, wertschätzendem Smalltalk zu halten. Ist aber schon so, dass auch das ein oder andere ein bisschen strukturierter abläuft und geplant ist. Damit meine ich einfach schon, dass wir jetzt gerade im Zuge der Vorbereitung mit allen Spielern Gespräche geführt haben, wo wir vorher uns auch gewisse Fragestellungen überlegt haben, die wir dann mit den Spielern durchgegangen sind. Ganz wichtig ist mir immer, dass die Spieler auch merken, man interessiert sich auch für den Menschen. Weil das eins meiner Gedanken oder meiner Prinzipien halt ist, dass ich glaube, dass ich über den Menschen einen besseren Spieler bekomme. Und diese Art von Wertschätzung und Ehrlichkeit vor allem muss ein Spieler immer spüren. Auch wenn die Ehrlichkeit an manchen Punkten sicherlich mal wehtut, ist es mir wichtig, dass die Spieler irgendwann über mich sagen, okay, der Typ hat mich aber nie verarscht. Ja. So, das ist ein großes Thema für mich. Und insofern, glaube ich, stehe ich da im Grundsatz immer für einen offenen Austausch und bin da auch für einen Plausch mal zu haben. Aber wenn es ernst ist, eben auch. Und die Art und Weise, warum wir das dokumentieren, liegt einfach daran, es ist vielleicht auch menschlich, dass einem auch mal was durch die Lappen geht. Und erstens möchte ich mir vieles von dem behalten. Also ich möchte wissen, wer jetzt zwei Hunde und zwei Pferde hat. Und wenn man das bei 30 neuen Spielern oder 28 Spielern jetzt, wie es im Trainingslager war, macht, dann kann man schon das eine oder andere vergessen. Und ich möchte nicht, dass da irgendwer zu kurz kommt.
Das stimmt. Wenn du jetzt sagst, Ehrlichkeit tut manchmal weh, fliegen dann manchmal auch die Fetzen? Also wird es dann manchmal auch lauter?
Ich weiß gar nicht, ob das sein muss. Ich glaube, dass das ruhige, ehrliche Wort auch sehr wehtun kann. Man muss, glaube ich, als Trainer immer versuchen, seine Instrumente richtig einzusetzen. Und wenn ich jetzt jede Woche den Choleriker raushole und ihn schreie, als vor der Mannschaft stehe, und das kannst du einmal machen. vielleicht geht das auch ein zweites und ein drittes Mal gut, aber irgendwann fassen die Spieler sich in den Kopf und sagen, was ist das für ein Idiot? Also der Spieler aus der heutigen Zeit, der sehr viel hinterfragt, der ist nicht mehr bereit dazu, sich jede Woche anschreien zu lassen. Also da geht es schon darum, dass du fundiert begründen kannst, warum, wieso und weshalb und dabei eben authentisch und ehrlich bist. Und wenn du das hinbekommst, dann braucht es keine laute Stimme. Kann aber schon vorkommen, dass ich in der Halbzeit auch mal lauter werde. Also das möchte ich nicht ausschließen. Und auf dem Trainingsplatz, das gehört sich auch, es gehört sicherlich total dazu. Nur, wie gesagt, man muss, glaube ich, gucken, wann man was wie einsetzt.
Wichtig ist ja auch, dass du aus der Mannschaft eine Einheit machst. Das hat in der letzten Saison ja auch recht schnell und gut geklappt, so wie man quasi auch durchmarschiert ist. Inwiefern bist du jetzt da auch schon auf dem richtigen Weg, wo du sagst, jo, das ist jetzt echt schon eine gute Einheit in dieser kurzen Zeit geworden?
Na, aktuell habe ich schon das Gefühl, dass wir in diese Richtung laufen. Nur wir müssen da schon noch ehrlich zu uns sein. Die harten Entscheidungen sind noch nicht gefallen. Mhm. Also ab nächste Woche geht's los. Werden Spieler nicht im Kader sein, werden Spieler nicht in der Startformation sein, werden Spieler nicht reinkommen. Und am Ende beweisen sich Charaktere nun mal eher in Problemsituationen. Und da bin ich dann gespannt, wie der eine oder andere reagiert. Mein Gefühl ist ein gutes und meine Aufgabe ist es dann, das zu moderieren. Und da habe ich überhaupt gar keine Angst vor. Deswegen blicke ich auch voller Zuversicht in die nächsten Wochen und Monate. Nur bewerten, abschließen kann ich das heute nicht.
Ist die Mannschaft denn schon komplett?
Eventuell. Ist auch gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie da ein paar Fragezeichen im Raum stehen lassen möchte, sondern ich weiß es schlichtweg nicht. Also haben schon mal thematisiert, dass es ja auf einer Position noch einen Handlungsbedarf geben könnte. Was ich gewiss sagen kann, es wird nicht mehr viel passieren. Und wenn wir so in die Saison gehen, dann ist es auch okay.
Ich habe mal vorhin geguckt, über 260 Tage sind es jetzt, die du Hansa-Trainer bist. Und bei den Fans als auch bei den Mitarbeitern, man hört sich natürlich auch immer über so ein bisschen um, merkt man schon, dass du überall gut ankommst. Wie würdest du dich selber so als Menschen beschreiben, was dir besonders wichtig ist? Du hast jetzt eben schon gesagt, Ehrlichkeit, offene Kommunikation, auch wenn es mal wehtut. Aber wie siehst du dich selber?
Das ist, glaube ich, immer die schönste Aufgabe, über sich selber zu sprechen.
Schlimm, oder? Tut mir auch total leid gerade.
Ja, total. Dann, ich weiß es nicht. Letzten Endes sollen das die anderen Leute machen. Also ich glaube, dass ich ein kommunikativer Typ bin, der immer seine Meinung sagt, zu der auch steht, der auch kein Problem damit hat, mal was zu sagen, was vielleicht nicht jedem gefällt. Das werde ich auch weiterhin immer so machen. Ansonsten bin ich, glaube ich, ein sehr, sehr lebensfroher Typ, der gerne unter Leuten ist, der gerne Menschen kennenlernt. Ja, was gibt's sonst noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein kurzer Anriss war das, aber den Rest sollen dann noch andere machen.
Was man auf jeden Fall auch schon ein bisschen immer hört, ist so ein leises Flüstern, auch wieder von Fans, als auch von ein paar schon so aus dem Verein, wo man immer so ein bisschen das Wort so Aufstieg. Was macht das mit dir, wenn du das hörst, wenn von den Fans vielleicht wirklich so ein Erwartungsdruck kommt?
Das gehört zu meinen Aufgaben, dass ich das so entsprechend einordne, wie es ist. Also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon gesagt habe, dass wir ein ambitionierter Verein sind. So, das ist auch in diesem Jahr der Fall. Und ich habe auch jetzt bei dem Sommerfest gesagt, bei meinem ersten Anruf, den ich hatte, natürlich hatte ich da einen Traum und einen Wunsch und das hat sich bis heute auch nicht verändert. Natürlich wollen wir was Besonderes schaffen, nur wir wollen uns eben nicht darüber definieren, dass wir permanent nur für Schlagzeilen sorgen, sondern dass wir für gute Leistungen auf dem Platz sorgen. Und ich glaube, dass das ganze Umfeld und die ganze Medienlandschaft auch deutschlandweit, wenn man das verfolgt, und es ist sehr schwer, wenn man jetzt so nah im Fußball arbeitet, wie ich das tue, das nicht mitzubekommen, dann sind wir halt einer der Top-Favoriten und oft zu dem Top-Favoriten werden wir gemacht. Und ich glaube, das ist was, da müssen wir einfach mit klarkommen, das müssen wir richtig einordnen. Nur wir werden, nur weil das Leute sagen, wenn wir nichts geschenkt bekommen. Und wir müssen uns alles erarbeiten. Und meine Aufgabe ist es dann schon, den Finger da auch immer wieder in die Wunde zu legen und zu schauen, wo sind Potenziale, wo müssen wir vielleicht auch einfach konstant weitermachen, ja, verschiedenste Beispiele muss ich dann nennen, glaube ich, in solchen Momenten, wenn vielleicht mal eine tolle Siegesserie mal war, dann dran erinnern, wie das Mannschaften auf einem absoluten Top-Niveau machen. Mhm. Topstars, wenn ich an die drei Jungs im Tennis denke, Nadal, Federer und Djokovic, die sicherlich keine Geldnöte mehr haben, aber weit über 10 Jahre auf einem absoluten Top-Niveau spielen. Man überlegt sich dann so seine Stories und seine Geschichten und versucht irgendwo das Spannungslevel so hoch wie möglich zu halten. Genauso gut kann es aber auch in die andere Richtung laufen. Dann gilt es eben, die Spieler wieder aufzubauen, Glauben zu erwecken, sich nicht beirren lassen. Wichtig ist, glaube ich, für uns als Mannschaft in diesem, nennen wir es mal Inner Circle, dass wir, egal was für Stimmungsschwankungen es gibt, wir immer bei uns bleiben. Mhm. Und das können nur wir für uns erledigen, das kann kein anderer. Und meine Aufgabe ist eben, das zu moderieren und vieles eben auch von der Mannschaft entfernt zu halten, egal ob zu positiv oder zu negativ.
Jetzt hat die vorhin Skala von 1 bis 10 nicht gefallen. Jetzt versuche ich es mal mit Prozent. Zu wie viel Prozent gehörten Hansa in die zweite Bundesliga?
Prozent gefällt mir auch nicht. Ja, Hansa gehört zu 100% in die zweite Bundesliga. So, das ist eine klare Aussage. Nur wie realistisch das ist. Es gehört nicht nur eine gute Performance von uns dazu. Mhm. Es gibt viele, viele Dinge, die einfach mit reinspielen. Ich bin in meinem Leben schon ein paar Mal aufgestiegen. Und in so einer Saison muss alles optimal laufen. Und da gibt es Einflüsse, die du direkt selber nehmen kannst. Und es gibt Einflüsse, da hast du keinen Einfluss drauf. Und das sind Verletzungen, das sind Schiedsrichterentscheidungen. Also ich könnte viele, viele mehr nennen, wo das eben auch eine Rolle spielt. Und das können wir jetzt heute nicht bewerten. Aber dass Hansa Rostock ein Verein ist, der zu 100% in die zweite Liga gehört, ja gut, da verstecke ich mich doch nicht vor.
Das wäre nämlich auch die zweite Frage gewesen, zu wie viel Prozent klappt das in dieser Saison?
Genau, und das ist dann eben die Frage, die ich nicht beantworten werde.
Was hättest du denn an meiner Stelle jetzt für eine Frage gestellt?
Boah, das ist jetzt dieser Perspektivwechsel, der fällt mir jetzt gerade nicht so leicht. Vielleicht hätte ich gefragt, wie wir das schaffen wollen oder was wir tun können, damit wir nicht wieder in Abstiegsängste kommen. Also ich glaube, in der Landschaft, wo ihr euch bewegt, da könnt ihr mal sehr, sehr viele Fragen stellen und müsst euch eigentlich auch nie was für irgendwas entschuldigen. Warte, aber das ist nicht böse gemeint.
Du, hier steht auf meinem Zettel, wie schaffen wir das denn in dieser Saison?
Im Prinzip eine Frage, die ich mehrfach eigentlich jetzt auch schon mitbeantwortet habe. Und ich glaube, deswegen wäre es jetzt mühselig, das nochmal aufzuzählen, was alles dazu gehört, um nachher oben zu stehen.
Viele Punkte auf jeden Fall. Und viele Siege.
Viele Punkte ist auf jeden Fall eine Weisheit, da gebe ich auch 100%.
Ne? Sehr gut. Deine Profizeit ist ja nun auch noch gar nicht so lange her. Ich finde, dadurch, dass du zu der Mannschaft irgendwie einen viel engeren Draht hast, weil du es halt genau nachvollziehen kannst, wie es gerade erst noch als Profi war, wo es manchmal auch Punkte gibt, wo man sagt, das ist jetzt wichtig, dass man viel näher und nahbarer für die Jungs ist. Hast du auch das Gefühl, dass du da vielleicht im Vergleich zu deinen Vorgängern einen besseren Draht hast?
Ich werde keinen Vergleich zum Vorgänger jetzt selber starten wollen. Was du sagst, da gebe ich dir schon recht. Also ich fühle mich ja manchmal selber noch wie ein Spieler, auch wenn es jetzt schon, mittlerweile bin ich auch in meinem 7. Jahr als Cheftrainer. Mhm. Also ist es schon auch eine ordentliche Zeit, aber ich habe so diesen Kabinengeruch nie loslassen wollen, vielleicht auch, weil ich mich selber immer noch, ja, Fußball ist schon eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir, und ich glaube, mir gelingt es schon immer wieder, die Perspektiven zu wechseln. Und ich habe viele Dinge eben erlebt. Aufstiegskampf, Abstiegskampf, Verletzungen. Wettskandal war dabei in Paderborn sogar. Also unheimlich vieles, was ich erlebt habe. Und deswegen glaube ich, kann ich ganz gut nachvollziehen, wie ein Spieler sich in einer gewissen Situation fühlt. Wirst gefeiert, wirst aussortiert. So, das sind alles so Themen. Das ist bei mir noch nicht so lange her, da habe ich das alles mitgemacht, und ich möchte den Spielern da gerne, wenn es um sowas geht, auf Augenhöhe begegnen, und da gibt es das nicht, dass ich mit denen von oben herab spreche. Das ist einfach nicht mein Stil, und ich möchte dann, ja, wenn man so will, auch ein Freund ist zu hochgegriffen, aber ein Berater für sie sein, mit dem sie auch mal sprechen können und ihn in dem Moment nicht als Vorgesetzten oder Trainer sehen. Ja. Und das alles hat nichts damit zu tun, dass ich am Wochenende die Entscheidung treffe. Und da habe ich auch gar kein Problem mit. Das Problem haben oft eher die Spieler. Also ich kann jeden Tag und jede Woche das gleiche Verhältnis mit jedem Spieler haben. Für einen Spieler ist das schwerer und das verstehe ich sogar, weil der Spieler natürlich Situationen verarbeiten muss, egal in welche Richtung. Und es ist nun mal was anderes, wenn dein Vorgesetzter dir gerade ja im Prinzip durch eine Nichtberücksichtigung dokumentiert hat, dass er mit dir gerade vielleicht nicht zufrieden ist oder dass er wen anders besser findet. Und das muss der Spieler verarbeiten. Aber ich kann nicht als Trainer verlangen, dass der Spieler mit mir dann genauso umgeht und mich genauso anschaut wie in anderen Situationen. Und das mache ich auch nicht.
Was war denn für dich vielleicht aufregender? Der Moment, als du deinen ersten Profivertrag unterschrieben hast? Oder der Moment, als du den Vertrag bei Hansa unterschrieben hast und damit ja auch quasi den nächsten Schritt in der Trainerstufe erreicht hast?
Boah, für mich ist das nicht vergleichbar. So die erste Unterschrift damals zum Profi war schon sehr besonders, weil das ist natürlich ein Quantensprung für einen jungen Menschen, einmal jetzt in diesem Business gelandet zu sein. Als Trainer war es sehr besonders auch. Aber es ist anders. Das ganze Druckverhältnis ist komplett anders. Als Spieler schwimmst du immer irgendwo mit. Also als Trainer bist du verantwortlich. Und ich habe jetzt viel mehr Druck als Spieler. Und ich bin auch deutlich mehr davon abhängig, dass die Leute um mich rum funktionieren und dass ich die so eingestellt habe. Und dass das alles nachher auch von Erfolg gekrönt ist. Es ist nur ein Riesenunterschied, ob Spieler oder Trainer.
Gibt's was für dich, was du als Spieler gehasst hast, wenn das der Trainer gesagt hat oder gemacht hat, wo du dich jetzt vielleicht auch schon mal selber ertappt hast, dass du es gemacht hast als Trainer? Irgendeine Situation oder irgendwie beim Training was?
Eigentlich nicht. Nö. Ich kann einfach sagen, eigentlich nicht.
Na, dann ist gut. Das ist
ich belasse es dabei. Muss auch mal eine kurze Antwort sein.
Das ist ja auch ganz oft so, ne? Wenn man sagt so, okay, guck mal, das haben die Eltern früher immer zu einem gesagt, so werde ich nie. Und als Eltern dann als Vater ertappt man sich, Mensch, jetzt habe ich das auch gesagt. Jetzt bin ich schon, wie es bei mir früher war. Kann ja sein, dass das als Trainer auch so ist, oder?
Ich habe natürlich versucht, immer daraus zu lernen. Was mir nicht gefallen hat, wollte ich so natürlich nicht umsetzen. Trotzdem habe ich gewisse Idealbilder, die ich auch so nicht erfüllen konnte. Ein Beispiel ist, wann spricht man mit einem Spieler, mit dem man nicht mehr plant?
Ja.
Ich habe mir gewünscht als Spieler, dass man das im Winter macht. Als Trainer habe ich aber auch die Perspektive, im Winter hast du noch ein halbes Jahr vor dir, wo du mit dem Spieler zusammenarbeiten musst. Also ist das schon der beste Zeitpunkt? Als Spieler willst du das gerne so wissen, aber als Trainer ist das schon dann eine andere Situation. Deswegen sollte man nicht unehrlich miteinander umgehen und vielleicht auch schon mal eine eventuell anstehende Rolle vorbesprechen. Aber es ist anders. Also da muss man einfach ehrlich sein. Man kann nicht alles so machen, wie man sich das in seiner Idealvorstellung wünscht.
Ist das so ein Gefühl wie Schluss machen, ohne dass man Schluss macht?
Weiß ich jetzt nicht. Also Schluss machen, ohne dass man Schluss macht. Nee, also im Fußball sieht man auch immer wieder unglaubliche Turnarounds und Dinge ändern sich teilweise im Tagestakt oder im Wochentakt. Nee, so will ich es nicht beschreiben.
Ja, gut. Ne, man muss das ja immer mal auch so für Fans nachvollziehen können, wie sich das vielleicht anfühlt, weil so eine Situation hat ja nun auch nicht jeder.
Nein, das ist richtig. Also bei allem, was ich mache, versuche ich immer maximal transparent und ehrlich zu sein. Nur man muss sich eben so kleine Nischen schon lassen, weil ich könnte mir nicht verzeihen, was zu sagen, wo ich dann im Nachhinein nicht zustehe. Also ich kann schon was sagen, was ich in dem Moment so meine und das vielleicht ein paar Wochen später revidieren, weil vielleicht die Entscheidung, die ich getroffen habe, keine gute war. So, da habe ich gar kein Problem mit. Nur grundsätzlich möchte ich immer zu dem stehen, was ich in der Gegenwart sage. Und ja, spannendes Thema auf jeden Fall.
Ja, möchte ich, glaube ich, auch nicht mit dir tauschen.
Ja, ich meine, ich habe es schon gerne, Menschen mitzuführen und Entscheidungen zu treffen. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache.
Ja.
Aber es tut einem auch dann weh. Also weil, ich sag mal, auf gut Deutsch einem Arschloch zu sagen, dass man mit ihm nicht weiterplant, ist schon leichter. Nur Arschlöcher haben wir jetzt hier eigentlich nicht. Das heißt, wenn du solche Gespräche führst, sprichst du eigentlich immer mit Menschen, wichtig wäre jetzt zu viel, aber die dir schon in gewisser Weise nahestehen und die du nicht gerne verletzt und du musst es dann doch machen. Und ja, gut, dass sich das in dem Moment nicht gut anfühlt, das ist auch klar, nur ja, es gehört eben zu dem Job dazu. Man kann sich nicht nur nach dem Sieg feiern lassen für seinen Job. Man muss eben auch die Entscheidungen treffen, die dann unangenehm sind. Und für Niederlagen muss man sich vielleicht auch mal ausbuhen lassen. Also es gehört immer viel dazu und es ist sehr komplex.
Wir gucken jetzt gerade quasi ins Ostseestadion runter und das haben wir auch schon öfter gehört von dir. Dein erstes Profispiel hattest du ja nun mal hier im Ostseestadion, damals mit Paderborn. Und seitdem hast du so ein bisschen mitgenommen natürlich dieses Hansa Forever. Du bist da ja auch inzwischen sehr textsicher. Keine Angst, du musst jetzt nicht singen. Ist das aber so ein Lied für dich, das du unter der Dusche singst oder erst nach 3 Bier?
Ich singe eigentlich nicht. Also man singt so innerlich mit, ja. Mhm. Und kann auch sein, dass es nach 3 Bier vielleicht mal lauter wäre. Das leichte Summen, aber definitiv ist es eine ganz, ganz tolle Vereinshymne und wird schon in meinem Umfeld sehr regelmäßig gehört und ist bei allen sehr beliebt.
Und bei deinem Sohn bestimmt auch in der Spotify-Playlist mit drin.
Na, Spotify weiß ich nicht. Also ich habe Hansa Forever bei Spotify noch nicht gefunden. Nee? Wir sind nach wie vor bei YouTube, wenn wir das hören.
Okay.
Hast du da einen Tipp für mich? Gibt es das bei Spotify?
Klar, bei Spotify und natürlich immer bei Ostseewelle. Ne? Ich möchte jetzt hier keine Werbung für Spotify machen.
Ach so.
Deine Familie ist ja sehr fußballverrückt, versucht ja auch immer herzukommen, so gut es geht, weil natürlich ja auch Schule ansteht. Dein Sohn spielt ja selber auch Fußball. Wie ist denn das für dich als Papa und auch, sag ich mal, als Trainer? Was ist dir wichtiger, ein aufgeräumtes Zimmer oder ein perfekter Pass?
Ein aufgeräumtes Zimmer. Und ich glaube, ich muss das an der Stelle begründen.
Ja.
Ich möchte meine Kinder so erziehen, dass sie immer eine Wertschätzung für die Dinge haben, die sie besitzen. Ich möchte meine Kinder einfach so erziehen, dass sie die Dinge, die sie besitzen, wertschätzen.
Ja.
Und ich bin der Überzeugung, wenn man eine gewisse Kontinuität auch in der Disziplin hat, dass der gute Pass dann automatisch folgen wird. Aber sich nur über ein Talent zu definieren und ansonsten wie ein Penner zu leben, gefällt mir nicht. Und das ist auch mein Erziehungsansatz.
Also würdest du auch, wenn es jetzt vielleicht notentechnisch in der Schule mal nicht läuft, da dann fußballtechnisch auch ein bisschen runterfahren?
Das kann ich so gar nicht sagen. Die Frage ist halt, wie alles zustande kommt. So kommt die schlechte Note dadurch zustande, dass man faul war, dass man Hausaufgaben nicht gemacht hat, dass man keinen Bock hat zu lernen, dann eventuell ja. Hat man vorher aber alles dafür getan und man hat dann nicht die Note bekommen, die man sich gewünscht hat oder die Eltern sich gewünscht haben, dann wird es von mir niemals einen Fußballentzug geben. Aber es muss eben alles dann passen. Und mir ist dann wichtig, ich bin auch nicht der Trainer, der Vater, der am Rand steht und sein Kind permanent an meinem Fußball volltextet. Okay. So, da gibt es genug Eltern für und ich bewerte das nicht jetzt an dieser Stelle, aber ich finde es teilweise schon schrecklich. Die Kinder, die müssen einfach auch Kinder sein dürfen und die müssen kicken können und nach jedem Pass nicht zum Papa gucken. Also das finde ich ganz, ganz schlimm. Insofern, also ja, ich unterstütze meine Kinder, aber wenn es um Fußball geht, bin ich in erster Linie der Fahrer. So und oder bei meiner Tochter zum Tennis. Wenn sie dann nachher von mir wissen wollen, wie es mir gefallen hat, ja, dann stehe ich auch Rede und Antwort. Aber Grundlage ist für mich immer auch da, wieder, dass wir einen guten Umgang miteinander haben, dass die Kinder mir auch sagen, wenn sie mal Mist gemacht haben in der Schule, was bei meinem Sohn etwas häufiger vorkommt als bei meiner Tochter. Aber ich würde ihn immer in Schutz nehmen, wenn er vorher zu mir ehrlich war und mir das erzählt hätte. Also wir haben ein gutes Verhältnis.
Das ist sehr schön. Ich habe das schon ein paar Mal beobachtet, er genießt das ja auch richtig, ne? Nach Spielen so mit aufs Spielfeld raus, das ist voll seins, oder?
Ja, fragt er mich vor jedem Spiel. Er ist sehr emotional und ich glaube, so der ein oder andere Hansa-Sticker hat es auch bei ihm zu Hause schon an die Zimmertür geschafft. Er lebt das komplett und ist da auch sehr stolz, wenn er dann dabei sein darf. Und für mich ist es auch ganz besonders, aber ich möchte nicht nur meinen Sohn, dann auch für meine Tochter. Für mich ist es einfach was ganz Besonderes, weil ich durch die ganzen zahlreichen Verletzungen, die ich gegen Ende meiner Karriere hatte, mir das nicht erlauben durfte, konnte, meine Kinder nochmal als Spieler im dreckigen Trikot mit über den Platz zu nehmen, vor einer schönen Kulisse. Das war mir damals vergönnt und jetzt kann ich das als Trainer machen und das ist schön. Wenn die Kinder weiter so in dem Tempo wachsen, dann habe ich das jetzt noch so ein, zwei, drei Jahre und dann denke ich, ist das auch vorbei, weil dann sieht es irgendwann komisch aus.
Aber dafür haben sie jetzt denn hier die schönste Kulisse auch.
Ja, ich weiß, man spielt immer so auf diese ganze Romantik an und Traditionsclub und ich glaube, jeder, der mich kennengelernt hat, der weiß, dass für mich das schon was ganz Besonderes ist und dass ich es zu schätzen weiß, dass ich beim sehr besonderen Verein arbeite, für den ich wirklich unheimlich viel übrig habe. Und ich bin aber auch nicht der Typ, der nach zwei Wochen erzählt, er schläft jetzt in der Bettwäsche vom Verein und ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Wappen geküsst. Das kann irgendwann passieren, aber ich finde, um ein Wappen küssen zu dürfen, muss man sich das auch als Mitarbeiter, in dem Fall Trainer oder eben früher Spieler, verdienen. Und ich kann nichts mit diesen Leuten anfangen, die nach ihrem ersten Tor oder nach ihrem ersten Einsatz zu den Fans rennen, ihr Wappen küssen und nach einem halben Jahr wieder abhauen. So, das finde ich schrecklich. Also ich finde, man muss sich das erarbeiten. Und ohne da jetzt zu sehr in meine persönliche Romantik, die ich für Hansa vielleicht empfinde, zu verfallen, ist ein toller Verein und man wird sehen, wo das alles noch hinführt.
Hoffentlich lange und positiv. Du guckst auch so viel Fußball. Wie ist denn das bei dir? Kannst du da entspannen? Fährst du da mal runter? Oder ist es eher so, du guckst dir das an, dir fällt was auf, dir gefällt was gut und du holst dann vielleicht mal sogar, ich sage jetzt mal, Zettel und Stift raus oder die Notiz-App auf dem Handy und schreibst das mal auf, was man vielleicht beim nächsten Mal mit im Training umsetzen könnte?
Ja, eigentlich mache ich das permanent. Also für mich ist es schon schwierig geworden, ein Fußballspiel einfach nur so zu schauen. Dir fallen halt immer mehr Details auf und je mehr du dich damit beschäftigst, umso leichter fällt es dir auch, so ein Spiel auch nebenbei so für dich mitzuanalysieren. Und leichter fällt es mir dann, wenn wir in einer Gruppe zusammen sind und einfach mit vielen ein Event schauen, beispielsweise Deutschland, WM, EM. Und du hast so ein mehr oder weniger so ein kleines Public Viewing. Dann bin ich da nicht so im Thema dann und schaue nicht so genau hin. Aber wenn ich für mich jetzt hier unter der Woche oder auch am Wochenende Spiele schaue, fällt es mir schon schwer, nicht auf Details zu achten. Und dann notiere ich mir schon auch regelmäßig dann was.
Gibt es da bestimmte Teams und Mannschaften, wo du dir Ideen holst oder die dir besonders gut gefallen, wo du vielleicht auch wirklich gesagt hast, ja, da habe ich echt schon mal was mit umgesetzt?
Ja, also ich schaue immer gern jetzt die Mannschaften von Lukas Kwasniok an, weil ich in Paderborn vorher auch war, weil ich sehr viel von ihm halte. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich im neuen Jahr ein bisschen Köln auch sein. Der unbeliebte Verein aus Hamburg, St. Pauli, hat vor zwei Jahren unter Hürzler super Fußball gespielt. Habe ich auch immer mal gerne hingeschaut. Deswegen schaue ich jetzt auch regelmäßig bei Brighton Hove Albion, weil der Fabi Hürzler jetzt da Trainer ist. Als Co-Trainer den Daniel Nitzkowski hat, der Ausbildungsleiter war beim DFB. Sprich, mich auch zum Fußballlehrer ausgebildet hat. Und ansonsten gibt es immer mal wieder Vereine. Marseille schaue ich mir ganz gern mal an. Dann gibt es auch so diese Vereine wie Nottingham Forest, die beispielsweise, wo man sich dann fragt, man schaut erstmal nur die Ergebnisse an und sieht auf einmal, okay, warum ist Nottingham Forest so weit oben? Und dann beschäftigt man sich mehr mit dem Thema. Also sind immer wieder Trends, die neu gesetzt werden und da versuche ich dann dabei zu sein und bin aber auch immer froh, wenn man mich mal darauf aufmerksam macht, weil die Zeit in meiner Woche ist natürlich auch dann etwas begrenzt, weil wir immer ein Spiel nachbereiten, ein Spiel vorbereiten und ich gucke eigentlich schon, dass ich auch unseren nächsten Gegner immer so 3 bis 4 Mal über 90 Minuten wenigstens gesehen habe. Und sind dann ja nicht nur so 90 Minuten, du lässt dann ja laufen, du machst Pause, du guckst, du überlegst. Manchmal bleibt dann eben auch zu dem Alltag gar nicht so viel Zeit, um sich noch mit irgendwelchen Benchmark-Themen zu beschäftigen.
Aber ich glaube, du bist auch ein sehr spontaner Typ. Wenn dir eine Idee kommt, dann möchtest du die, glaube ich, auch direkt umsetzen, oder?
Ja, ab und zu muss ich auch mal gebremst werden. Ja. Es kann mal positiv sein, mal negativ. Und grundsätzlich habe ich keine Angst davor, Dinge mal zu verändern oder neu zu machen. Und wenn mir was in den Kopf kommt, dann mache ich das. Mir ist immer wichtig, dass die Spieler nie einschlafen. Und ich glaube, wenn ich immer nur die gleiche Kassette abspule, dann ich glaube, wir kennen es alle von Lehrern, die immer wieder den gleichen Text morgens hatten, früher in der Schule und beim zweiten, dritten Satz pennst du schon ein.
Oder wo man sich die Tests von den Jahrgängen davor geholt hat, weil überall das Gleiche geschrieben wurde.
Ja, genau das. Aber es muss einfach auch ein bisschen, um ein bisschen Würze zu behalten, muss auch mal Abwechslung rein. Und ich habe da keine Angst vor. Was mir sehr wichtig ist in dem Zusammenhang ist, dass die Jungs mir insofern folgen, dass sie diese Pläne immer zu 100% umsetzen, weil nur dann kann ich nachher bewerten, wie mein Plan war. So, wenn nur 40-50% der Mannschaft das genau umsetzt, wie ich es möchte, wo ist meine Bewertungsgrundlage nachher, um zu sagen, okay, die Idee war jetzt gut oder nicht gut. Ich habe gar keine. Und das ist eben ein wichtiger Punkt. Und die Konsequenz daraus ist, dass es für den Spieler auch eine gute Situation ist, weil irgendwo gibt es ja keine Alibis mehr. Also der Spieler, der macht das, was ich möchte. Mhm. Und im Prinzip kann er damit auch ein Stück weit Verantwortung mit abgeben, wieder an mich, weil ich das ja letzten Endes bestimmt habe. Und insofern macht es grundsätzlich Sinn für die Spieler, das auch umzusetzen.
Du hast eben gesagt, so ein bisschen die gewisse Würze. War es die gewisse Würze vor dem ersten Villa-Spiel, sich nochmal den Ballkünstler, den Ballfreestyler in die Katakomben zu holen, um die Jungs vorm Spiel mit einer kleinen Show-Einlage nochmal, sag ich mal, heiß zu machen?
Das war einfach nur so eine spontane Idee. Ich hatte mich mit dem Felix, ne?
Kevin.
Kevin, wie komme ich jetzt auf Felix? Ich hatte mich mit dem Kevin da backstage, kann man ja fast schon sagen, hinter der Bühne, kurz unterhalten und habe ihn gefragt, ob er Bock hat, nachher nochmal in eine Kabine zu kommen, da nochmal eine kleine Show zu machen. Ich wusste ja, dass es für die Jungs recht warm wird und wir haben da hinten bei uns im Athletikraum ja so eine kleine Kunstrasenfläche, da ist immer relativ kühl und ich fand es einfach spontan eine coole Idee, dass wir da nochmal so eine kleine Show-Einlage dann bekommen, bevor es ernst wird und ja. In dem Fall muss er jetzt öfter kommen, weil wir ja gewonnen haben.
Ich wollte sagen, hat geklappt oder es hat sich irgendwer ganz besonders gut abgeguckt, damit man es in Zukunft nachmachen kann. Also
ich glaube, da bräuchte man Jahre, um das so in der Form zu machen, wie er das macht.
Also er war auf jeden Fall auch von euch allen begeistert, hat danach auch sich das Spiel auf der Heimfahrt gestreamt, weil er gesagt hat, das war so cool. Also war für ihn auch ein Erlebnis.
Ja, ist ja schön. Ja. Also ist ja auch irgendwo ein bisschen in der gleichen Sportart aktiv. Mhm. Aber du kannst es gar nicht vergleichen. Also er würde wahrscheinlich keine 10 Minuten durchhalten auf dem Drittliganiveau körperlich. Und wir könnten nicht einen seiner schwereren Tricks nachmachen. Und trotzdem sind wir beide im Fußball. Also finde ich schon irgendwie witzig auch von der Story.
Man hat ja auch so, bis man gewisse Punkte erreicht, hat man ja oft so ein paar Wegbegleiter. Wer würdest du denn sagen, war bei dir jemand, der dich besonders geprägt hat auf deinem Weg im Fußballgeschäft oder was dich besonders geprägt hat?
Ich glaube, eine Grundlage dafür ist erstmal auch, dass man sich prägen lässt. Mhm. Und es gibt ja so unbelehrbare Menschen. Bei mir ist es nicht so. Ich habe eigentlich permanent analysiert, was meine Trainer so gemacht haben. Aber nicht nur die Trainer, auch andere Sportler, habe eigentlich immer geguckt, so kann man davon was kopieren, kann man davon was gebrauchen. Geprägt hat mich in dem Sinne dann Jos Luhukay, glaube ich, weil er von der Art der Menschenführung und auch der Herangehensweise der Trainingsdosierung jemand war, wo ich gesagt habe, okay, so möchtest du auch sein. Dann gab es aber auch Typen mit menschlichen Facetten, die ich überragend fand, wo ich Rudi Bommer beispielsweise fand, ich war ein super Trainer auch, der auch eine ganz tolle menschliche Art dabei hatte. Es gibt aber auch Trainer, deren Namen ich jetzt nicht nenne, die auch das Negativbeispiel waren. Und ich habe dann in dem Moment gesagt, okay, aber so möchtest du nie sein. Mhm. Und die Prägung dieser Trainer ist nicht weniger gering, glaube ich, und wichtig. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man für sich filtert und dann irgendwann einen eigenen Weg findet.
Du gibst ja auch wirklich dem Nachwuchs die Chance, einem Fiete Bock, einem Glubschi, einem Tim Krohn, Benno Dietze, wo ich finde, dass die wirklich jetzt in kurzer Zeit schon echt wieder den nächsten Schritt nochmal gemacht haben und nochmal in der Entwicklung deutlich weiter sind als noch vor einem halben Jahr. Inwiefern bringen die dann wirklich auch so eine Dynamik in die Mannschaft, wo du sagst, genau das brauchen wir auch?
Ja, eine Dynamik kommt im physischen Sinne schon einmal durch das Alter, weil sie einfach jung und flink sind. Und die Dynamik kommt natürlich, wird natürlich zu einer Gruppendynamik, weil die Gruppe größer wird und die Konkurrenz größer wird. Mhm. Und dann schaffst du es natürlich auch die Sinne von dem einen oder anderen alten Hasen mal wieder neu zu schärfen, mhm. wenn die merken, okay, dem Trainer ist da jetzt egal, wie meine Vita aussieht und wo ich schon überall gespielt habe, sondern der entscheidet von Woche zu Woche, wo er glaubt, es ist das Beste aktuell für die Mannschaft. Mhm. Und alles andere sind Selbstläufer.
Bist du da aber auch stolz, wenn du die Entwicklung von den Jungs siehst? Also ist man da irgendwie anders stolz als bei anderen Spielern, gerade wenn es so junge Spieler sind, wo man sagt, Mensch, das hast du jetzt gerade echt Wahnsinn?
Ja, füllt einen schon mit Stolz, wenn man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, okay, ich lag richtig mit der Entscheidung. Natürlich ist es in der Bewertung nachher was anderes, ob ein erfahrener Spieler den Fehler zum 0-1 und du verlierst gemacht hat oder ob es der Junge war, den man in der 80. gebracht hat, dann da wird der Junge wird da kein Problem mit haben, aber mir wird es zum Vorwurf gemacht im Normalfall. Und das nehme ich aber in Kauf, weil ich glaube, gerade unsere Jungs jetzt hier, die haben uns bisher mehr Punkte gebracht als gekostet und dazu steigen die Marktwerte. Das ist ja nun auch ein Geschäft, das gehört ja nun auch dazu. Da gibt es immer auch eine wirtschaftliche Seite und solange die Jungs sich anbieten, ist mir völlig wurscht, wie die Vergangenheit aussah oder wo der Spieler herkommt. Mhm. Und dann bewerte ich das, was ich am Tag sehe. Und am nächsten Tag entscheide ich dann eben immer wieder neu, wenn es am Vortag gut war. Und das kann sich drehen wie ein Karussell.
Ich kann auf jeden Fall sagen, wenn man immer schon sieht, wenn die Jungs sich dann warm machen bei einem Spiel und dann quasi eingewechselt werden und schon hinlaufen zur Bank, wie es auf der Osttribüne schon extrem abgeht, da sitze ich ja immer, wie sie sich freuen, das ist irgendwie immer nochmal so, als wenn das nochmal mehr aus dem Herzen kommt, wenn man weiß, Mensch, das sind Hansa Eigengewächse, das sind die Jungen, die bekommen jetzt hier die Chance, die kriegen jetzt hier die Bühne und irgendwie habe ich immer das Gefühl, da fiebert man noch mehr mit. Nimmst du das auch wahr?
Ja, natürlich nehme ich das wahr und es entzieht sich mir aber auch jeder Logik, warum man das nicht so machen sollte, weil das ist doch, warum soll man ähnliche Spieler mit ähnlichen Profilen aus Köln, Düsseldorf, München, Stuttgart oder Berlin holen, wenn man Spieler mit den Profilen hier hat? Mhm. Ist das nicht der Fall, dann guckt man sich um. Mhm. Aber solange man was im eigenen Stall hat, was sich gut entwickelt, dann finde ich es auch fahrlässig, wenn man das nicht bedient.
Gibt es irgendeinen Spieler, wo du sagen würdest, da hättest du Bock, den mal zu trainieren? Also ohne jetzt zu sagen, den möchte ich herholen oder den würde ich verpflichten wollen. Ganz wahllos, wo du sagen würdest, da hätte ich mal Bock, den zu trainieren?
Spontan fällt mir da jetzt ehrlich gesagt keiner ein. Nein.
Ja. Manchmal hat man ja so, oder irgendjemanden, wo du sagst, Mensch, der hat es echt rauf da, mit dem würde ich gerne mal eine Trainingseinheit machen. Nö.
Nö, eigentlich wirklich gar nicht. Habe ich keine spontane Antwort zu. Vielleicht bin ich doch nicht so spontan.
Hast ja gute Jungs in deiner Mannschaft. Das spricht ja nur für die dann in dem Fall. Ich mache auch immer so eine kleine Fragerunde vorher bei Instagram. Da kamen natürlich auch viele rein. Die eine oder andere Frage habe ich schon gestellt. Aber eine ganz, ganz wichtige Frage, die auch wirklich mehrfach gestellt wurde. Trägst du wieder deinen Glückspullover in dieser Saison?
Ich halte gar nichts von Ritualen. So, das sage ich jetzt mal ganz klar, weil Rituale machen einen nur kopfkrank.
Ja.
Wenn man nämlich 400.000 Rituale am Tag bedienen muss und eins davon nicht klappt, hat man schon einen Scheißtag.
Ja.
Also mache ich mich davon frei. Ich weiß es noch nicht, was ich trage. Ich finde den grauen Pulli nach wie vor cool. Ein Problem ist, kann ich jetzt schon mal sagen, er wird nicht mehr produziert, soweit ich weiß. Und dazu kommt auch, dass unser aktueller Hauptsponsor noch nicht auf meinem Ärmel ist. Und aber der alte auf dem Ärmel ist. Und mit Überkleben ist das manchmal auch gar nicht so leicht. Weil wenn das erstmal eingebrannt ist, kriegt man das nicht so, oder beflockt ist, kriegt man das nicht mehr so leicht raus. Also können sich alle überraschen lassen. Aber wir sind jetzt aktuell noch in einer Phase, wo wir über 20 Grad haben.
Ja, na dann sowieso
nicht.
Und da
wird die Wahl wahrscheinlich sowieso eher das T-Shirt sein. Was es dann nachher wird, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall habe ich ihn nicht abgegeben. Ich habe ihn noch. Und bei allem Gemecker über Rituale muss ich schon sagen, ich finde den grauen Pulli auch echt cool, weil er so ein bisschen kultig hier geworden ist.
Klar. Ich meine, bei warmen Temperaturen ist Grau natürlich immer eine blöde Sache, muss man an der Stelle auch sagen.
Warum?
Schwitzen und so. Oh, okay. Und ich habe auch gehört, du hattest auch mal so ein paar Probleme, eine passende Hose dazu zu finden. Das hat er sich aber im Laufe der Saison erledigt. Also da hast du dann nachher was Passendes dazu gefunden.
Ja, eigentlich
hat
sich nicht erledigt, weil ich nach wie vor diese blaue Schlabberhose angezogen habe, die ich eigentlich viel zu weit finde und so eine Jogginghose halt, so eine Sofahose war.
Ja.
Also super, super bequem und auch schön, sogar leicht gefüttert, deswegen wurde sie dann irgendwann relativ warm. Aber dieses Jahr wird es wieder besser passen, weil wir ja blaue kurze Hosen haben und wir schauen mal, aber ich denke, dass wir unten in der Marketingabteilung auch wieder euer Merchandising auch wieder ganz, ganz tolle Sachen haben, die man auch präsentieren könnte. Also ich lege mich da überhaupt nicht fest.
Wir sind gespannt. Eine Frage war auch, welches Fischbrötchen isst du am liebsten? Isst du überhaupt Fisch?
Ich esse Fisch, ja. Boah, was ich unheimlich gerne esse, aber das gibt es ja nicht immer frisch, ist so ein schönes Flammlachsbrötchen.
Hm.
Das finde ich super. Ich esse auch mal ein Räucherlachsbrötchen, ist auch ein Backfisch. Also ich esse einfach generell gerne.
Also so ein standardmäßiges Bismarckbrötchen geht auch, oder?
Naja, Bismarck und Matthias beides sind nicht so meins. Krabbenbrötchen esse ich super gerne, kann ich nur leider nicht ab, weil ich danach so eine ähnliche Reaktion habe wie bei Hitch bei dem Film, wo die Lippe dann anschwillt von Will Smith. Also ich esse es gerne, aber ich kann es nicht ab. So, da muss ich ein bisschen aufpassen.
Okay. Bist du ein Typ, wenn du unterwegs bist im Auto, eher Musik oder eher Podcast oder mal ein Hörbuch? Natürlich Ostseewelle. Wäre jetzt die richtige Antwort gewesen.
Ich habe letztens einen Podcast von einem anderen Trainer gehört, da wurde genau die gleiche Frage gestellt.
Und was hat
nicht
der gesagt?
Nicht bei euch. Beides. Also ich höre sehr gern Musik, bevorzugt ältere Musik, Oldies. Ich höre aber auch gern mal einen Podcast, also je nach Laune.
In der Kabine ist immer noch immer Action vor den Spielen oder nach den Spielen mit Box. Wer übernimmt da aktuell so ein bisschen die DJ-Rolle?
Ja. Habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Wer immer mit dabei ist, ist auch Sadie Harenbrock.
Ja.
Der gefällt mir dann auch gut als DJ, weil der so ein bisschen ein paar ältere Sachen spielt und mehr so, wie ich mir das vorstelle. Ich kann, ja, und jetzt eine Musikrichtung abwerten zu wollen, mit mancher neuen Musik nicht viel anfangen.
Ja gut, kann ich verstehen. Obwohl ja alles wiederkommt aktuell. Es werden ja ganz viele alte Hits irgendwie neu aufgelegt von DJs und nochmal neu performt. Das ist ja gerade aktuell das Ding schlechthin.
Ja, absolut. Ich finde unsere ganze Stereo-Act-Reihe immer gut, wenn die so ein bisschen alte Lieder mit ein bisschen mehr Beat versehen und sie dadurch leben lassen. Das macht schon so einen Abend auch mal schöner.
Aber so muss schon immer ein bisschen was an sein oder magst du auch mal, wenn es wirklich komplett ruhig ist?
Das ist nicht meine Tanzfläche. Also das ist die Tanzfläche der Jungs, was sie in der Kabine machen. Das sollen sie so machen, wie sie es für richtig halten.
Mhm.
Ich persönlich wäre ich Spieler, würde ich von Kuschelrock absehen vom Spiel und eher AC/DC hören.
Ja.
Aber das ist einfach, weil ich dann mich selber auch in eine gewisse Stimmung versetzen kann.
Mhm.
Also am Ende macht es jeder so, wie es für richtig hält. Die Spieler haben ja auch noch ihre AirPods und Kopfhörer und ich glaube, wir haben im Kraftraum auch nochmal eine andere Box. Also jeder kommt nachher zu seinem Recht.
Aber bei AC/DC kann ich dir sagen, war ich gerade beim Konzert in Berlin. Also was die da mit ihren Ü70 da auf der Bühne reißen, das ist echt der Wahnsinn. Das ist wirklich, kann ich nur empfehlen.
Kann ich mir vorstellen.
Das ist Wahnsinn. Also das ist auch eine Motivation. Ich meine, die kommen auch vorher mit so einem kleinen Golfcar hinter der Bühne angefahren, damit sie die paar Schritte nicht noch machen müssen. Aber auf der Bühne dann, da geht's richtig zur Sache.
Ja, sehr schön.
Jetzt geht's wirklich bald los. Gott sei Dank nur noch eine Woche. Auf welchen Gegner freust du dich am meisten? Ich meine, wir starten direkt mit so einem Ostduell auswärts. Ist das schon direkt so ein Highlight-Spiel für dich?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, erste Saisonspiel ist immer was Besonderes. Mhm. Jetzt noch ein Ostduell dazu. Ja gut, ansonsten sind es, glaube ich, so diese Spiele zu Hause gegen Cottbus, wo du dich einfach drauf freust. Aber jetzt alle da großartig Mannschaften hervorzuheben, die Heimspiele sind immer super besonders für mich.
Was erwarten wir dann, sag ich mal, gegen Aue? Ist das jetzt schon wirklich jetzt eine Woche vorher voller Fokus auf das Spiel, genaue Analyse? Es ist ja immer schwer, sag ich mal, zu starten, weil du auch nicht weißt, wie kommt der Gegner erstmal rein, weil jetzt ja alle erstmal aus der Vorbereitung kommen. Ist so ein erstes Spiel immer vielleicht auch das schwerste der Saison?
Das werden wir nachher sagen können. Ich weiß es nicht. Das ist für mich nicht so ganz einfach. Ich weiß nur, dass diese Bestandsaufnahmen nicht nach einem Spiel stattfinden sollten, sondern man sollte so eine Anfangsphase vielleicht nach 10 Spielen bewerten. Mhm. Sollte dann mal schauen, was gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist, aber nicht an einzelnen Spielen festmachen. Das macht einfach keinen Sinn. Also, dass das jetzt vielleicht eine Fansicht ist, das ist auch okay als Fansicht, das dann genauso. Da bewerte ich immer das, was ich gerade gesehen habe. Für mich geht es einfach darum, dass wir einen guten Trend haben und dass wir uns ständig steigern und verbessern. Ja, und dass wir dann eine gewisse Anzahl von Punkten haben nach so einem Rahmen von 8 bis 12 Spielen. Und dann wird es so langsam anfangen, dass die Tabelle auch eine Berechtigung bekommt. Also vorher nicht.
Hoffen wir mal auf einen wirklich positiven Trend, auf viele erfolgreiche Spiele, auf viele Siege, auf allgemein natürlich wenig Verletzungen, so bis gar keine Verletzungen am liebsten. Ich weiß, es fällt immer schwer. Aber allgemein auf einen positiven Saisonstart. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann hoffen wir auf das Bestmögliche, ohne das Wort jetzt zu nennen. Vielen
Dank.
Dann
hoffe ich an dieser Stelle mit. Ich war gerne da.
Dankeschön. Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast mit Elisabeth Reinhold.